Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Zu Gast im Studio Anke Martini, Gastgeberin ist Elisabeth Kiederlen. Frau Martini, Sie haben ja eine lange und vielseitige Karriere als Parteipolitikerin im Bundestag und im Parteivorstand, als Kulturpolitikerin und Verbraucherpolitikerin. Aber hier möchte ich Sie zunächst als Mitglied des Vorstands der NGO Transparency International in Berlin bei HR Doppelkopf begrüßen. Transparency International ist eine inzwischen große und wichtige NGO. Gerade wurde der internationale Kongress von Transparency International in Bangkok abgehalten. Ich hörte, dass sich die ganze Antikorruptions-Community dort getroffen hätte, ungefähr 1200 Leute, die für gute Regierungsführung und Transparenz in der Politik sich einsetzen und in der Wirtschaft. Jetzt wollte ich Sie bitten, am Anfang doch ein wenig von der Geschichte von Transparency International zu erzählen. Wer hat sie gegründet, wann und wie hat die Gruppe es eigentlich geschafft, zu einem internationalen Faktor zu werden?
Also zunächst mal muss man sehr deutlich unterscheiden immer zwischen Transparency International und Transparency International Deutschland. Ich kann eigentlich autorisiert nur sprechen für Transparency International Deutschland, aber ich war eine Zeit lang auch für die internationale Organisation tätig auf dem Gebiet der Gesundheit, wo sie auch nach wie vor niemanden hier im Berliner Büro haben, der dieses weltweit jetzt betreut. Mir war das dann einfach viel zu viel Arbeit. Die Organisation ist gegründet worden 1993 durch den Deutschen Peter Eigen, der auch in Berlin wohnt und allen bekannt ist, nicht zuletzt als Ehemann von Gesine Schwan, die zweimal als Bundespräsidentin kandidiert hat. Er ist aber auch natürlich aus eigener Person sehr bekannt und ohne ihn wäre diese Organisation gar nicht zustande gekommen, denn man braucht einen gehörigen Schuss Naivität und Selbstvertrauen, um sich zu sagen, also ich fange das jetzt mal an. Ich weiß zwar nicht, wohin es führt, aber es ist nötig und deswegen beginnen wir mal damit.
Wie fängt man das an? Sagt man eben, sich einmal so eines Morgens, das mache ich und
also Peter Eigen war in seiner letzten beruflichen Funktion einer der Direktoren der Weltbank und hat die Politik der Weltbank zu dieser Zeit sehr kritisiert. Er war in Kenia stationiert und seine verstorbene erste Frau war Ärztin und hat sich sehr um soziale Dinge in Kenia gekümmert. Und es war beiden deutlich, wenn man nicht etwas gegen dieses Grundübel Korruption tut, dann verstärkt man nur die schlechten Strukturen in den Entwicklungsländern, die eben dazu führen, dass die Reichen immer reicher werden, die Armen aber vom Reichtum des Landes überhaupt gar nichts haben. Und dann hat er sich mit 7 Freunden zusammengetan aus der ganzen Welt, die er aus seiner Weltbankarbeit kannte, und hat mit diesen einen Verein nach deutschem Recht gegründet. Also es ist ein e.V., ein eingetragener Verein nach deutschem Recht, der jedes Jahr, wie jeder deutsche Verein, seine Mitgliederversammlung abhalten muss. Und alle 2 Jahre tut er das in Verbindung mit der Internationalen Antikorruptionskonferenz. Die findet dann auch an unterschiedlichen Orten statt. Und diesmal war sie eben in Bangkok. Und so groß war es deshalb, weil eben die Internationale Antikorruptionskonferenz dabei mit teilgenommen hat. Die hat ihre eigene Geschichte, auf die wollen wir dann jetzt nicht eingehen, ursprünglich von einer Polizeiorganisation gegründet, aber jetzt eben weltweit agierend. Finanziell ist das alles immer ungeheuer schwierig. Das Gastgeberland trägt meistens ziemlich viel der Kosten, aber die einzelnen Workshops und Veranstaltungen, die da stattfinden, müssen sich irgendwie auch immer selber tragen, weshalb es also sehr zu einer Kooperation mit der Weltbank, mit dem Internationalen Währungsfonds, mit der WHO und anderen internationalen Organisationen kommt. Aber dieser Verein nach deutschem Recht, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder der inzwischen hat, er hatte jedenfalls Einzelmitglieder und es sind im gleichen Jahr dann aber auch schon einige nationale Organisationen gegründet worden, zum Beispiel auch Transparency Deutschland. Dazu kommen wir vielleicht etwas später noch. Die internationale Organisation hat eigentlich richtig zu leben begonnen durch die Verabschiedung der OECD-Richtlinie 1997. Das ist eben eine Art von Gesetz, dem alle OECD-Länder, und die befehligen sozusagen 75% des Welthandels, abgeschlossen haben, wonach es verboten ist, wenn die Länder das ratifizieren, und das ist eben ratifiziert worden und auch in deutsches Recht jetzt umgewandelt worden. Also alle Länder, die das ratifiziert und unterschrieben haben, verpflichten sich, dass sie ausländische Amtsträger, also das sind Regierungsmitglieder und Leute in den lokalen Regierungsbehörden, also alles, was als Beamter oder Angestellter sozusagen den Staat vertritt, nicht zu bestechen. Und nicht nur, dass die Unternehmen das nicht tun, sondern dass sie auch darauf achten, dass ihre Zulieferer, Agenten oder Tochterunternehmen, die dann in den Ländern tätig sind, das auch nicht tun.
Also die Rahmenrichtlinien, wenn ich es verstehe, gibt es jetzt für den Kampf gegen Korruption. Ja. Das heißt, jetzt geht es eigentlich um die Umsetzung.
Ja, mit einer Ausnahme. Also es gibt inzwischen eben auch seit 2003 ein Abkommen der UN, was gegen Bestechung weltweit und gegen Korruption weltweit vorgeht. Also das ist das Abkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption.
War denn TI, also Transparency International, waren die beteiligt an der Formulierung dieser Rahmenbedingungen, dieser rechtlichen Rahmenbedingungen zur Verfolgung der Korruption? Haben Sie da gepusht oder?
Ja, gepusht. Mhm. Und zwar vor allen Dingen durch persönliche Verbindungen, die es gegeben hat zu führenden Unternehmen. Also wenn es damals nicht Bosch gegeben hätte, die sich da an die Spitze der Veranstaltung gesetzt hätten, und auch Siemens, dann wäre es dazu nicht gekommen.
Und Siemens als Reaktion auf die eigene Involvierung in Bestechung?
Nein, das war ja viel früher.
Ach, das war
ich glaube, zunächst haben die Unternehmen gedacht, es ist ein guter Zweck und kostet uns nichts und schadet auch nichts. Sie haben also eigentlich nicht richtig begriffen, was sie sich damit für einen Rahmen schaffen. Weil das Interessante an dem OECD-Abkommen ist eben, wie die einzelnen Länder versuchen, Missständen tatsächlich auf die Schliche zu kommen und denen auch nachzugehen. Das heißt, es gibt ein Kontrollverfahren, was eben bei der OECD läuft. Der Sitz der OECD ist in Paris. Und da werden ganz kontinuierlich die Mitgliedsländer der OECD evaluiert, also getestet, wie gut sie sind mit ihrer Gesetzgebung und auch mit dem Gesetzesvollzug und auch dem Strafvollzug, was Korruptionsdelikte angeht. Mhm. Und dann sind immer zwei Länder, die ein drittes Land dabei untersuchen. Deutschland ist jetzt zum zweiten Mal untersucht worden, mit dem Ergebnis, dass wir, was die Gesetzgebung angeht, einigermaßen okay sind, mit Ausnahme eben der Tatsache, dass wir immer noch das UN-Abkommen gegen Korruption nicht unterschrieben haben, weil wir die Bestechung von Abgeordneten nicht regeln können.
Da kommen wir später drauf. Jetzt wird in Paris ja zum ersten Mal ein Prozess gegen einen ausländischen Staatschef geführt, der sein Land ausgeplündert haben soll und dieses illegal erworbene Eigentum in Häusern und Konten und sonst wie sowas in Frankreich geparkt hat. Und es geht dabei um den ehemaligen Staatspräsidenten von Gabun, Omar Bongo Ondimba. Er hat in Frankreich, glaube ich, 39 Wohnsitze, 16 davon in bester Lage, dann 70 Bankkonten, 9 Autos. Wer ist denn eigentlich der Kläger in so einem Prozess? Weil ist es das Volk von Gabun? Wer repräsentiert es? Also, wie ist die rechtliche Konstruktion?
Also es ist in Bangkok jetzt bei der Antikorruptionskonferenz ausgezeichnet worden, ein Journalist und Bürger Gabuns, der diese ganze Sache ins Rollen gebracht hat. Der lebt im Exil und hat angeklagt. Und das kann im Grunde jeder Bürger, jede Bürgerin tun. Also wenn ich Veranstaltungen mache über Korruption im internationalen Kontext, beispielsweise bei der Diplomatenschulung, sind wir jetzt also oft mit dabei, weil wir ja eben auch in Berlin sitzen. Und die Bundesregierung schult ausländische Diplomaten, vor allen Dingen junge ausländische Diplomaten, vor allen Dingen in Konfliktländern, also Irak, die Folgestaaten des ehemaligen Jugoslawien, aber auch Afghanistan und sonst auch in Entwicklungsländern, dann weise ich regelmäßig darauf hin, wenn in diesen Ländern diesen Diplomaten oder ihren Freunden ein Vorfall bekannt wird, wo eine deutsche Firma oder eine Tochterfirma einer deutschen Firma in ein Korruptionsdelikt verstrickt ist, können Sie zur deutschen Botschaft gehen und dieses anzeigen. Und die deutsche Botschaft ist gehalten, diesen Fall dann vor ein deutsches Gericht zu bringen und das auch zu verfolgen. Korruption ist ein Offizialdelikt, wie das heißt, dem muss man dann nachgehen. Und das können andere OECD-Länder auch tun. Wir beklagen sehr, dass es zu wenig Fälle dieser Art gibt. Insofern hat dieser Fall, der jetzt in Paris anhängig ist, exzeptionelle Bedeutung, weil es sowas noch nicht gegeben hat.
Ich meine, das sind zwei andere Fälle gegen Kongo. Das andere ist
Äquatorialafrika.
Äquatorialafrika. Zur Bestechung gehören ja immer zwei oder zur Korruption. Also jetzt in dem Fall werden jetzt die afrikanischen Potentaten, die Verträge geschlossen haben mit internationalen Firmen. Jetzt kann man aber sagen, der Inhalt dieser Verträge ist ja eigentlich unredlich oder unmoralisch. Wie läuft denn dann eigentlich so ein Prozess ab?
Also ich würde denken, dass es nicht so gut ist, wenn wir uns da jetzt verbeißen. Ich gebe Ihnen mal lieber ein Beispiel, wo das richtig gut funktioniert hat. In Soweto ist ein großes Kraftwerk gebaut worden. Und dieser Fall ist dann auch verfolgt worden. Und zwar, weil die Schweizer dem kleinen Land Soweto, was ja also eingekesselt ist sozusagen von Südafrika, Schützenhilfe gegeben haben und haben diesen Prozess durchgeführt. Ich glaube, er ist auch in der Schweiz durchgeführt worden und haben finanziell geholfen, dass Soweto die Firmen, die sich bei dem Bau dieses großen Kraftwerks bereichert haben, Korruption. Darunter war auch eine deutsche Firma, aber auch eine kanadische Firma. Und bei diesem Prozess ist es tatsächlich gelungen, dieses winzige Land Soweto, da gab es einen Chefankläger, der hatte aber praktisch überhaupt keine Behörde hinter sich. Und das Land wäre viel zu schwach gewesen, diesen Prozess alleine durchzuführen, weil natürlich die Rechtsanwälte der anderen Seite immer sehr viel stärker sind. Aber mit Hilfe der Schweiz ist es gelungen, diesen Prozess zu führen. Und es sind die Unternehmen, die eben durch Korruption diese Aufträge gekriegt haben, alle angeklagt und verfolgt worden, darunter eben auch eine deutsche Firma.
Und die andere Seite, die sich bestechen ließ?
Die Beamten in Soweto, das weiß ich nicht, was mit denen passiert ist. Die sind sicherlich auch entfernt worden. Also ich denke, dass es eine falsche Ausrichtung ist, die auch in Deutschland nach wie vor greift, aber auch international, dass man sich sehr viel stärker immer darum kümmert, wer das Geld nimmt, statt dass man sich um die Fragen kümmert, aus welchen Gründen und warum geben Firmen Geld oder Geldwertevorteile. Denn man kriegt dieses Korruptionsgeflecht wirklich nur aufgedröselt, wenn man beide Seiten in den Blick nimmt. Und derjenige, der besticht, handelt moralisch genauso verwerflich wie derjenige, der sich bestechen lässt.
Lange Zeit war ja dieses Bestechen sozusagen üblich. Soweit ich weiß, konnte man sogar von der Steuer absetzen als notwendige Hilfe bei der Akquise von Aufträgen.
Das war bis 1998, bis Michael Wien als Vorsitzender des deutschen Chapters und ich als ehemalige Parlamentarierin und die gerade ins Amt gekommene SPD, personifiziert durch Ingrid Matthäus-Meyer, diese Missstand abgestellt haben. Seither kann man Bestechungsgelder nicht mehr als Akquisitionsausgaben von der Steuer absetzen. Ja.
Da mussten die Firmen aber auch mühsam umdenken. Ne? Die werden wahrscheinlich gesagt haben, wir brauchen das, sonst alle machen keine Aufträge.
Die waren eigentlich durch ein Gesetz von 1997, was noch die Kohl-Regierung gemacht hat, schon gehalten, Korruption abzustellen. Und das ist ja das, was in dem Siemens-Fall so besonders eklatant hervorgetreten ist, dass sie seit 1997 bewusst bestehende Gesetze übertreten haben.
Kann man denn sagen, international hat sich da jetzt wirklich was getan, dass die großen Firmen sich dran halten an das Verbot von Korruption? Gibt es da eine wirkliche Verbesserung, die man konstatieren kann?
Also es wäre kühn zu behaupten, dass es so sei, weil man ja natürlich nicht messen kann, liegt jetzt, dass man mehr davon spricht, daran, dass einfach mehr ermittelt wird und mehr aufgedeckt wird, oder liegt es daran, dass jetzt das vielleicht doch gewachsen ist. Ich denke, gewachsen ist die Korruption nicht. Aber ob sie tatsächlich zurückgegangen ist, das ist sehr unterschiedlich, weil halt die Kulturen der einzelnen Länder eine Tradition haben im Umgang mit Bestechung und Bestechlichkeit. Also der Übergang vom Trinkgeld zu einer Art von Beschleunigung, weil man etwas gerne schneller hätte, als man es vielleicht sonst bekommt, zur aktiven Bestechung, der ist ja immer fließend. Und das Bewusstsein darüber, was da nun Recht und Unrecht ist, ist auch sehr unterschiedlich. Ich bin jetzt kürzlich in der Ukraine gewesen, was ein besonders korruptes Land ist, wie überhaupt eben die postkommunistischen Länder alle sehr stark mit Korruption zu tun haben. Und da ist es einfach so, dass es seit Bestehen dieser Länder keine demokratische Tradition gibt, die davon ausgeht, dass die Menschen alle gleich sind und alle gleichen Zugang zu den Rechten und zur Gesetzgebung haben, sondern da war es immer so, dass eben der Herrscher nach eigenem Gutdünken entschieden hat, wer belohnt und wer bestraft wird. Und das ist im Grunde der Kern eines bestechlichen
Systems.
Das
heißt, es ist eine Veränderung der Kultur und der Mentalität, die da langsam eingeleitet werden muss. Mhm. Frau Martini, jetzt wollen wir noch mal kurz zu etwas Schönerem kommen. Wir spielen ja immer zwischendurch etwas Musik und ich hatte Sie ja gebeten, 3 Musikstücke mitzubringen. Sie haben gesagt, oh ja, ich habe über Haydn promoviert, ich bringe Haydn mit. Jetzt höre ich von Ihnen aber was ganz anderes.
Ja, ich habe mir gedacht, es hat ein bisschen technische Ursachen, weil ich mich von dem großen Teil unserer Schallplatten jetzt gerade getrennt habe, weil wir das Haus, in dem das alles gelagert war, aufgeben. Und infolgedessen fand ich nicht alles, wonach ich gesucht hätte. Ich musste also jetzt auf CDs umsteigen. Und dann habe ich mir gedacht, ich knüpfe daran an, dass ich eine sehr, sehr gute pianistische Ausbildung habe und dass Menschen gerne gutes Klavierspiel hören. Und deshalb habe ich mir als erstes Musikstück ein Prälude gespielt von Martha Argerich ausgedacht.
Sehr schön. Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Zu Gast im Studio Anke Martini. Gastgeberin ist Elisabeth Kiederlen. Frau Martini, wie sind Sie eigentlich zu Transparency International gekommen? Was hat Sie getrieben?
Also mein politischer Weg war relativ nah an diesem Korruptionsthema, weil als ich in den Bundestag gekommen bin 1972, war ich als erstes befasst mit dem großen Gesetzgebungswerk des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes. Dazu gehört auch Werbung, dazu gehörten die Tabakerzeugnisse, dazu gehörten Kosmetika und Nicht-Pharmazeutika. Das war dann der zweite Akt. Ich hatte also von Anfang an sehr intensiv zu tun mit Unternehmen und deren Kontakt zur Bevölkerung. Und das ist dann durch die Zeit, die dazwischen lag, ein bisschen in den Hintergrund gerückt, denn ich war ja dann Kultursenatorin in Berlin und konnte mich endlich mal mit dem beschäftigen, womit ich mich am liebsten beschäftige. Aber das war nur kurz und dann war ich 5 Jahre im Ausland und in einem Land, in dem Korruption auch eine bestimmte Rolle spielt, nämlich in Israel, zuständig für politische Erwachsenenbildung und mit der eben Finanzierung.
Von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Mhm. Und die Arbeit besteht ja nicht darin, dass man den Leuten sagt, wie sie es machen sollen, sondern sie besteht darin, dass man mit Kooperationspartnern Seminare und Veranstaltungen aufzieht, die die demokratischen Strukturen verbessern und Menschen mehr Teilhabe ermöglichen. Und ich kam dann zurück nach Deutschland Ende 1996 und wollte eigentlich in 2 Richtungen noch was machen. Entweder Kultur, das hat sie sich zerschlagen, oder eben etwas Internationales. Und kam in ein Seminar, in dem Peter Eigen war und gerade davon berichten konnte, Ende 97, dass die OECD-Richtlinie verabschiedet war. Und ich fragte, ob man in seiner Organisation was tun kann. Und dann sagte er, ja, kommen Sie doch nach Berlin und gucken Sie sich mal die Akten an. Und das fand ich schon erstaunlich, dass ich sozusagen für 3 Tage dann alles angucken konnte in bestimmten Bereichen, was mich interessierte. Und dann war es so, dass das deutsche Chapter gerade seine Arbeit intensivieren konnte, weil auch hier ein ehemaliger Direktor der Weltbank, Dr. Michael Wien, den Vorsitz übernahm und suchte nach einer Form von Geschäftsführung und hatten aber kein Geld. Und infolgedessen habe ich dann da begonnen zu arbeiten, kriegte ein bisschen Geld und war insofern gut dran, weil meine Zeit im Bundestag noch nicht so sehr lange her war. Und Michael Wien sich in den deutschen Verhältnissen nicht auskannte, weil er 34 Jahre in Washington gelebt hatte. Und infolgedessen waren wir ein ideales Gespann. Er verstand was von Korruption, ich was von der deutschen Struktur und hatte auch noch Verbindungen zu den Wirtschaftsverbänden und dergleichen, sodass wir richtig gut starten konnten.
Und Sie haben sich dann konzentriert auf Gesundheit?
Zunächst mal habe ich alles gemacht. Also wir haben als erstes einen Kodex aus drei Elementen formuliert und unsere Mitglieder davon überzeugt, das zu unterschreiben, was jetzt also die Industrieunternehmen, die bei uns Mitglieder waren, verpflichtet, sich um Wohlverhalten und Antikorruption
zu kümmern. Das heißt, Sie hatten auch Pharmaindustrie bei sich, bei Transparency.
Wir hatten Schering und Siemens und das war nicht sehr erfreulich, weil die eben Sorge hatten, man kommt ihnen auf die Schliche, was ja dann schließlich auch geschehen
ist. Warum sind die denn Mitglied bei Transparency überhaupt geworden?
Ja, das ist so. Wenn man eine Organisation gründet und möchte, dass sie Erfolg hat, dann guckt man ja zunächst mal auch in seinem Bekannten- und Freundeskreis, wer könnte denn da ein Unterstützer sein. Und damals hatte in Berlin der Vorstandsvorsitzende von Schering, ein Italiener, ganz großen Einfluss in allen Kulturangelegenheiten und hat dann gesagt, okay, also diese 10.000 Mark können wir bezahlen und wir unterstützen das gute Werk. Und alle wussten im Grunde nicht so richtig, dass sie sich damit eben auch verpflichten. Und das hat sich im Laufe der Jahre eingespielt. Wir machten ja alles zum ersten Mal in so einer neuen Organisation. Und inzwischen gibt es eben Satzungen und wir wissen, dass wir nicht nur außer Einzelmitgliedern, nicht nur Industrieunternehmen aufnehmen, sondern auch Kommunen. Jetzt kürzlich ist Leipzig beigetreten. Wir haben auch die Bundesanstalt für Arbeit als Mitglieder bei Transparency.
Also muss man da irgendwie eine Prüfung machen oder kann jeder und sagt einfach, ich bin auch gegen Korruption oder muss man irgendwie beweisen, dass man transparent arbeitet?
Also zunächst eben in der Tat war das alles noch ein bisschen allgemein. Inzwischen durchläuft man ein Prüfungsverfahren, was von einem unserer stellvertretenden Vorsitzenden, der aus der Industrie kommt, durchgeführt wird. Natürlich kann Transparency, diese kleine Organisation, nicht in die intimsten Fächer jedes Konzerns schauen, sondern es muss eine Form von Selbstverpflichtung des Konzerns selber geben. Es muss Maßnahmen geben, wie eben Beschäftigte der Firma Missstände aufgreifen und behandeln können. Die Firma muss auch regeln, was geschieht, wenn eben doch irgendwo was passiert. Niemand kann für 5.000 oder 10.000 Mitarbeiter im In- und Ausland wirklich die Hand umdrehen. Also meistens bei den neuen Mitgliedern liegt ein großer Skandal vor oder die Vermutung, dass es bestimmte Teile im Unternehmen gibt, die nicht sauber arbeiten. Also es kann der Einkauf sein, es kann der Vertrieb sein, es können bei der Bundesanstalt für Arbeit eben beispielsweise die ausgelagerten Kurse auf kommunaler Ebene sein, wo Sachen möglicherweise nicht koscher laufen. Und dann gibt es Bemühungen des Unternehmens oder der Organisation oder der Kommune, hier jetzt Abhilfe zu schaffen. Also beispielsweise die Stadt Leipzig hat erstens die Antikorruptionsregeln, die jetzt vom Bund verabschiedet worden sind, auf die Stadt runtergebrochen und dieses alles durchgeführt und die sämtlichen städtischen Mitarbeiter darauf verpflichtet. Aber es geht eben auch um den Stadtrat. Und jetzt haben sie sich einen Ehrenkodex gegeben, in dem sie formuliert haben, welche Nebentätigkeiten die Stadträte anzeigen müssen oder ihre Familienmitglieder, welche wirtschaftlichen oder sonst wie Verflechtungen es da gibt. Und sie haben einen Ehrenrat gegründet, der über Zweifelsfälle entscheidet und das alles ist kodifiziert und der Stadtrat hat das verabschiedet. Und als dies geschehen war, hat Transparency gesagt, okay, ihr habt getan, was ihr konntet, um nachzuweisen, dass ihr euch wirklich bemüht, denn auch in Leipzig gab es eben sehr heftige Korruptionsfälle nach dem Fall der Mauer in den ersten Jahren und wir nehmen euch als Mitglied auf. Und wir haben inzwischen auch, das hat sich eben im Laufe der Jahre dann so ergeben, zweimal im Jahr treffen sich alle korporativen Mitglieder und tauschen sich aus über die Probleme, die sie haben. Und da werden eben beispielsweise auch so Sachen dann besprochen wie Kundenveranstaltungen. Jedes Unternehmen hat natürlich das Recht, Kunden zu pflegen und auch denen was zu schenken oder so irgendetwas. Aber es muss eben irgendwie transparent sein. Und es darf nicht Anlass sein, Kungeleien zu machen oder etwa eine schwarze Kasse anzulegen oder dergleichen Dinge.
Ist das denn, wie soll man sagen, sowas wie ein Gütesiegel? Also gibt ja für Nahrungsmittel Biosiegel oder Fair Trade oder ist das sozusagen eine Art von Gütesiegel?
Also dagegen wehren wir uns, weil in der Tat kann niemand von Transparency, wir haben vier hauptamtlich Beschäftigte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese vier können das natürlich überhaupt nicht machen, aber die Ehrenamtlichen können es genauso wenig tun, jetzt wirklich in die Strukturen von Großkonzernen zu leuchten. Also wir können keine Bilanzen prüfen oder dergleichen Dinge. Das heißt, die Unternehmen müssen dieses selber tun und müssen das Regularium eben selber erstellen. Und wir können im Grunde auch nur feststellen, haben sie das oder haben sie das nicht? Und reicht die Art und Weise, wie sie jetzt Mitarbeiter schulen und einführen, reicht das oder reicht das nicht? Aber im Grunde müssen sie das auch untereinander klären. Und das geschieht auch. Also ich war mehrfach dabei, am Anfang und jetzt kürzlich auch nochmal, wo ein großes Krankenhausunternehmen, was ein neues Mitglied geworden ist, vor den anderen Mitgliedern erläutert hat, was sie inzwischen unternommen haben. Und dann fragen die anderen Mitglieder, aber habt ihr denn auch an das und das gedacht oder wie regelt ihr denn das? Und dann stellt sich eben heraus, dass auch bei diesem Unternehmen eine bestimmte Kultur des Auskommens ohne Korruption wachsen muss und das geschieht dann.
Aber was versprechen sich die Mitglieder davon? Oder ja, also die Kommunen, die Betriebe, was erwarten die von der Mitgliedschaft?
Also erstens mal, Korruption kostet ja Geld. Man muss ja die Leute bestechen. Und dieses Geld muss man ja irgendwie verdienen. Das heißt, im Grunde muss man es auf die Preise aufschlagen. Unternehmen, die nicht bestechen, könnten eigentlich kostengünstiger anbieten. Das ist das eine. Das andere, wenn man sich darauf verlässt, dass man seine Kunden durch Korruption kriegt, vernachlässigt man Innovation. Das hat sich beispielsweise ganz deutlich bei der Handysparte bei Siemens gezeigt. Die haben sich darauf verlassen, dass sie eben mit ihrem korruptiven Netzwerk und eben mit den Post-Tochterunternehmen in der ganzen Welt dann schon ihre Geschäfte machen. Und derweil sind andere Konzerne an ihnen vorbeigezogen, weil sie innovativer, besser und kostengünstiger produzieren konnten. Und man muss auch, denke ich, mit dem gesellschaftlichen Widerstand mehr und mehr rechnen. Also mir macht große Sorge beispielsweise, dass im Gesundheitsbereich offensichtlich weder den Pharmaunternehmen noch den Ärzten bewusst ist, was es für ein gesellschaftlicher Schaden ist, wenn die Menschen sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie in das Krankenhaus kommen, was ihre Krankheit am besten behandelt und zu dem Arzt überwiesen werden, der ihre Krankheit am besten erkennen kann, sondern immer Gefahr laufen, weil die Skandale der letzten Zeit das ja gezeigt haben, dass sie möglicherweise in ein Krankenhaus kommen, das den Arzt dafür bezahlt, dass er dahin überweist oder bei einem Fachmann landen, der ebenfalls dem überweisenden Arzt dafür einen Geldbetrag bezahlt. Und das ist ein ganz großer gesellschaftlicher Schaden. Und wenn man sich noch dazu jetzt überlegt, auf wie viele Millionen Euro die einzelnen Bundesländer sitzen, die sie durch diese vermeintliche Schweinegrippenpandemie da erworben haben, dann ist auch klar, die Menschen, impfen ist ja was Wichtiges. Wenn man aber sich nicht darauf verlassen kann, dass man gegen das Richtige geimpft wird, sondern nur dem Absatz der Impfstoffhersteller dabei dient.
Na gut, das ist ja so eine Sache, da wusste man ja auch nicht. Wird es schlimm? Aber dann hätten alle Leute gesagt, wenn es nicht da wäre, guck mal, Versagen der Behörden. Also das ist eine schwierige Entscheidung.
Ist eine schwierige Entscheidung. Infolgedessen muss man sich auf die Objektivität der Entscheidungsfindung verlassen können. Und wenn die Mehrheit der ständigen Impfkommission direkte Kontakte zu den Impfstoffherstellern hat, kann man sich auf die Objektivität von deren Urteil nicht mehr so ohne weiteres verlassen. Und deswegen muss man für allerhöchste Transparenz solcher Entscheidungen sorgen und für das Bekämpfen von Korruption eben als Schmiermittel.
Ja, ich denke, im Gesundheitswesen ist das natürlich besonders schwierig, nicht? Weil da kommt die Pharmaindustrie zu den einzelnen Ärzten und sagt, hier, diese Medizin ist neu und versucht doch mal das. Und also ich glaube, das ist ein Feld, was nicht so leicht transparent zu machen ist, weil es mit so vielen Akteuren zu tun hat.
Ja, es ist sicherlich mit das Komplizierteste. Aber Sie können sich auch bei den Energieunternehmen nicht drauf verlassen und Sie können sich bei den Bauunternehmungen nicht drauf verlassen. Und mich wundert immer, wenn der Bundesrechnungshof Verschwendung anprangert, dass er nie deutlich macht, dass da möglicherweise, wenn Sachen sich so sehr verteuern, in fast allen Fällen doch auch irgendwo korruptive Elemente im Spiel sind.
Jetzt wollen wir aber doch noch mal die zweite CD hören, die Sie mitgebracht haben. Was ist das?
Ja, also mich hat immer die Schnittstelle interessiert zwischen Musik und Text. Und deswegen habe ich mich immer besonders mit Liedern beschäftigt. Und ich bin ein sehr optimistischer Mensch und versuche also mit diesem Optimismus eigentlich auch die Menschen dazu zu bewegen, dass sie vielleicht ihr Verhalten ändern. Ich bin nicht so romantisch wie das Lied, was jetzt erklingt. Es heißt Morgen und ist ein Orchesterlied von Richard Strauss. Und die Sängerin ist Elisabeth Schwarzkopf. Zu der habe ich eine besondere Beziehung, weil sie die erste Musikerin oder erste Künstlerin war, bei deren Konzert ich als 16-Jährige beim Pianisten umgeblättert habe. Und das hat sich mir natürlich sehr eingeprägt.
Sie hören die Sendung Doppelkopf bei HR2 Kultur. Gast im Studio ist Anke Martini, Gastgeberin Elisabeth Kiederlen. Frau Martini, ich habe gehört, oder vermeine, ich glaube, ich habe sogar gelesen, dass die Korruption in Deutschland abgenommen hat. Also die klassische Korruption, bestechliche Beamten, illegale Spendenaffären für illegale Parteienfinanzierung. Stimmt das?
Also die entsprechenden Richtlinien, die von der Bundesregierung für alle Bundesbehörden ausgegangen sind, sind auch durch Ländergesetze inzwischen ergänzt, sodass der rechtliche Sachverhalt geklärt ist und viele einfach auch wissen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Das war früher ein bisschen anders. Aber wir haben ein Bundesgerichtsurteil, was sagt, Parlamentarier und auch Stadträte seien keine Amtsträger, also nicht so wie die Verwaltung. Und dies schafft große Probleme. Denn das Mitglied eines Bauausschusses in einer mittleren oder größeren Kommune ist an Entscheidungen, ob der oder jener Bauunternehmer den Großauftrag kriegt, fast genauso nah dran wie der Verwaltungsbeamte, der dann schließlich den Auftrag unterschreibt. Und jemand, der das beeinflussen möchte, solche Entscheidungsgänge, ist auf der kommunalen Ebene in jedem Fall, auf der Länderebene auch und im Bundestag auch noch sehr häufig. Ziemlich dicht dran an den Leuten, die das parlamentarisch vertreten und Einfluss zu nehmen versuchen. Und insofern ist es ganz schlecht, dass wir das UNO-Abkommen gegen Korruption immer noch nicht unterschrieben haben. Man darf eben deutsche Parlamentarier bestechen und das geschieht auf allen Ebenen nach wie vor. Und das Parteispendengesetz regelt dieses nicht. Es muss endlich geklärt werden, was Abgeordnete dürfen und was sie nicht dürfen. Der Bundesgerichtshof hat das für die kommunale Ebene vom Gesetzgeber auch angemahnt, aber der Gesetzgeber macht nichts in dieser Richtung. Das ist eine Sache, die ungeklärt ist.
Es ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, immer zu sagen, ist das nun eine Nähe, eine freundschaftliche Nähe, ist das gleich Korruption? Also das ist ja eine Gratwanderung der Abwägung oder gibt es da klare Kriterien, wo man sagt, das ist Korruption und das ist es noch nicht?
Es gibt Kriterien. Mich hat am meisten überzeugt, was ein Transparency-Mensch aus Mauritius mal gesagt hat. Wenn du nicht ganz sicher bist, ob das, was du machst, okay ist, dann frag dich, würdest du es am Abend deinen Kindern erzählen? So, und ich glaube, das wissen auch Abgeordnete auf allen Ebenen. Und das können sie im Grunde auch abgrenzen. Sie können genau sagen, auf das Volksfest zu gehen, ist meine Pflicht. Und wenn ich da ein Hähnchen und ein Bier spendiert kriege, ist das keine Korruption. Niemand wird mich dafür, das gehört zu meinen Abgeordnetenpflichten. Dass ich mit Leuten essen gehe, ist auch meine Pflicht. Denn beim Essen kann man manche Sachen informeller besprechen. Aber wenn es wichtig ist, finden Dienstgespräche bitte in meinem Dienstzimmer statt. Dazu brauche ich kein spendiertes Essen. Das müssen Abgeordnete auch allmählich erkennen und wissen, dass das so ist. Und Einflussnahme auf Gesetzgebungsverfahren, klar, machen überwiegend die Lobbyisten. Aber viele der Abgeordneten nach dem Ausscheiden aus dem Parlament und der Regierungsmitglieder sowieso oder der parlamentarischen Staatssekretäre gehen in solche Unternehmen, mit denen sie vorher beruflich zu tun hatten. Das ist nicht in Ordnung und das muss allgemein verbreitet sein, dass es so ist.
Also Sie würden sagen, ein Schröder, Fischer, Koch. Gibt ja in jeder Partei im Moment
von
Leute,
Beuys,
die sozusagen
alle,
die Seite...
Clement, alle durch die Bank, Verheugen.
Ist das grundsätzlich, dass Sie nicht in die Wirtschaft wechseln dürfen, Ihrer Meinung nach? Oder gibt es da Bedingungen, unter denen Sie das...
Also ich denke, es muss Karenzzeiten geben beim Ausscheiden aus dem Regierungsamt. Und es ist auch eine Stilfrage. Ich denke, man darf nicht alles verbieten, man kann nicht alles verbieten, was nicht erwünscht ist, weil wir dann unter der Gesetzgebung ersticken und es werden immer Schlupflöcher gefunden, die die Leute, die Unrecht handeln wollen, dann auch finden. Das ist nicht die richtige Herangehensweise. Aber man muss diese Verflechtung zwischen Wirtschaft und Politik, die eben dazu führt, dass die Kleinen sich überhaupt gar nicht wehren können, in welcher Position sie sich immer befinden, ob es kleine oder mittelständische Unternehmen sind oder ob es normale Menschen sind, die, weiß ich jetzt, einen Bauantrag durchkriegen wollen oder sonst die. Die dürfen das Vertrauen in das Funktionieren unseres Staatswesens nicht verlieren. Und das bedeutet, dass Menschen, die politisch tätig sind in den Parteien und die bestimmte politische Ämter haben, dass die sehr darauf achten müssen, dass sie sich gesetzeskonform und aber auch moralisch integer verhalten. Und sie wissen im Grunde alle ganz genau, wie das ist und müssten im Grunde dann auch gehalten sein, sich von denen, die das nicht tun, dann auch entsprechend abzusetzen.
Nun ist es ja so, dass manche Materie ungeheuer schwierig ist und viel Spezialwissen voraussetzt. Und vielfach verstehen die Politiker die Materie selbst nicht so recht. Sie verstehen die Komplexität eines Sachverhalts oft nicht. Und so hat doch derjenige einen Vorteil, der sich in der Materie auskennt. Und solche Spezialisten werden gesucht von der Wirtschaft und von der Forschung, aber gerade auch von der Politik. Und deshalb übernimmt ein Ministerium manchmal auch gern einen Spezialisten aus der Wirtschaft. Ist es nicht zu grundsätzlich gedacht, die Sphären so radikal auseinanderhalten zu wollen? Andererseits kann es dann passieren, dass die Wirtschaft über einen solchen Spezialisten Einfluss auf die Gesetzgebung nimmt. Es ist alles eine sehr schwierige Gratwanderung.
Also, wenn man sich damit beschäftigt, ob eine Präimplantationsdiagnostik moralisch, ethisch akzeptabel ist oder nicht, was ja nun wirklich eine sehr komplizierte moralische Entscheidung ist, denke ich, kann man die Frage, ob Stadträte oder Landtagsabgeordnete oder Bundestagsabgeordnete Einfluss nehmen können gegen Geld oder andere Vorteile, Reisen oder sonst was, um bestimmte wirtschaftliche Dinge geschehen zu lassen oder zu verhindern, kann man auch abgrenzen und kann darüber ein moralisches Urteil finden. Das hat mit Rigorosität eigentlich nichts zu tun. Ich glaube, dass wir in Deutschland da eine Geschichte uns bewusst machen müssen, die eben nach wie vor eine ziemliche Untertanen-Obrigkeitsgeschichte ist. Wir sind noch nicht so demokratisch, dass wir eben wirklich akzeptieren, alle sind vor dem Gesetz gleich. Und wir rechtfertigen nach wie vor immer noch viel zu sehr, einer, der viel verdient und einer, der ganz oben steht, der ist ja dahin gekommen, weil er eben so tüchtig ist. Er ist manchmal eben auch in vielen Fällen auch dahin gekommen, weil er moralisch nicht okay ist. Und ich denke, wir müssten uns diese Vorgehensweisen doch immer mal wieder bewusst machen, dass unsere Demokratie nur dann funktionieren kann, wenn sich die Menschen darauf verlassen können. Es ist nicht die Korruption, die das Recht des Stärkeren unterstützt, sondern es sind irgendwie moralisch-ethische Werte, die wir alle, auch die, die an der Spitze sind und die sehr mächtig sind und vieles tun oder unterlassen können, die diese Werte auch verkörpern.
Hat sich der, also Lobbyismus gab es immer, aber hat sich der Lobbyismus eigentlich in den letzten Jahren verändert, in den Strukturen, in der Kraft, in der Art vorzugehen?
Ja, das ist so. Also früher hatte man es ja eben, da hat man gesagt, Deutschland ist ein Verbändestaat und die Macht wird letzten Endes eben auch von den Politikern weniger ausgeübt als von denen, die in den Verbänden aktiv sind. Und heute muss man sagen, die einzelnen Konzerne machen ihre eigene entsprechende Politik und die Verbände sind letzten Endes dann gar nicht mehr so mächtig, sondern das läuft alles ziemlich direkt. Und man versucht eben auch direkt auf Menschen in der Verwaltung und in den Parlamenten Einfluss zu nehmen. Und das ist eine langfristige Angelegenheit. Man muss eben früh gucken, welche Parlamentarier da möglicherweise dienstbar sein können. Und man wird die auch nicht alle eben jetzt nun direkt mit Geld bestechen, aber man baut ein Vertrauensverhältnis auf und sorgt dafür, dass die Informationen eben dann an die richtige Stelle kommen.
Also ich meine, früher, wenn die Verbände, sagen wir mal der Verbraucher, der Verband der Wasserwirtschaft und so, die hatten, da kamen ja alle zusammen und haben sich dann als der Verbandspräsident, war dann sozusagen der Ansprechpartner der Regierung. Und die Kompromisse oder die Probleme, die da geschlossen wurden oder über die geredet wurden, die sind dann wieder in den Verband runtergegeben worden.
Ich denke, wir haben es jetzt auch eigentlich mit einem demokratietheoretischen Problem zu tun. Interessenpolitik ist etwas, was in Deutschland nicht gern gehört wird. Also das Wort von Wilhelm II. Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche, das ist eben so etwas, was nicht nur den engen politischen Bereich durchzieht, sondern alle Bereiche des Lebens bei uns. Also jemand, der sich für seine Interessen einsetzt, da haben wir den Fokus, dass das eigentlich in erster Linie immer Wirtschaftsinteressen sein müssen. Und wir müssen uns im Grunde darum kümmern, wie sich schwache Interessen artikulieren dürfen. Interessenpolitik ist was ganz Legitimes. Ich bin ja auch eine Lobbyistin für Transparency und versuche das so gut wie möglich zu machen und Leute dafür zu interessieren, dass sie nicht mehr korrupt sind. Und meine Partner, die versuchen mir klarzumachen mit ihrer Interessenpolitik, dass es ohne Korruption nicht geht. Infolgedessen messen sich unsere Interessen miteinander und wir müssen in einer Demokratie sehen, dass die Demokratie gebildet wird aus divergierenden Interessen. Und dass Demokratie eigentlich das Kunststück ist, divergierende Interessen so zu organisieren, dass eine Gesellschaft funktioniert. Infolgedessen müssen wir uns sehr darum kümmern, dass es nicht weiter so geht, dass Gesundheitsinteressen, Sozialinteressen, Umweltinteressen immer nachrangig nach den Wirtschaftsinteressen behandelt werden. Die Wirtschaftsinteressen sind nicht vorgeordnet. Schon seit Adam Smiths Zeiten dient die Wirtschaft dem Volke. Und das tut sie eben nur sehr selektiv.
Ja gut, weil es ja immer heißt, Wachstum, wir brauchen Arbeitsplätze. Und damit ist natürlich die Politik dann bestechbar, kann man nicht sagen, aber unter Druck zu setzen.
Ja, mit Umweltpolitik sind möglicherweise viel mehr Arbeitsplätze zu schaffen.
Ja, jetzt, ich meine, es hat sich ein bisschen verändert, glaube ich, auch noch im Lobbyismus, dass es nicht nur eine Frage ist, dass man die eigenen Gesichtspunkte erläutert und versucht, die Argumente auszutauschen, sondern ich denke, es gibt noch einen anderen Punkt, das sind die kommerziellen Dienstleister. Also, dass die Politik dann zum Teil beeinflusst oder unter Druck gesetzt wird von ganzen Rechtsanwaltsbüros, Agenturen, die Stimmung machen, die Einfluss ausüben wollen auf die Parlamentarier. Das ist doch auch eine relativ neue Entwicklung.
Das ist eine neue Entwicklung, die einem auch Sorge machen muss, weil das zum großen Teil ja der Verschleierung der Einflussnahme dient. Und im Pharmabereich beispielsweise sind eben manche Sachen einfach verboten und dieses Verbot kann man auch nicht so ohne weiteres aushebeln. Aber man kann, wenn man selber nicht derjenige ist, der jetzt eben Werbeveranstaltungen oder Kongresse durchführt oder bezuschusst, sondern dafür Mittlerfirmen einschaltet, dann kann man das sehr leicht verschleiern und die Einflussnahme geschieht dann eben durch ein weiteres Zwischenglied. Das ist sehr problematisch und deswegen heißt unsere Organisation auch Transparency International und nicht Corruption International, weil eben der Ansatz der Korruptionsbekämpfung ist eben das Herstellen von Öffentlichkeit und von Transparenz.
Vielen Dank. Ich möchte mich verabschieden. Das war die Sendung Doppelkopf bei HR2 Kultur. Im Studio war Anke Martini, Gastgeberin war Elisabeth Kiederlen.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.